In der Vorbereitung auf die Predigt habe auch ich mal bei Wikipedia so ein bisschen geguckt und was das Netz so bietet und bin da auf eine Initiative gestoßen, die die Abschaffung des Pfingstmontags fordert. Meinungskompass schafft endlich den Pfingstmontag ab. Ich habe mir das genauer angeguckt, was denn da die Beweggründe waren. Und das eine ist euch vielleicht klar, die Unternehmer, die Leute, die wirtschaftlich denken, finden, das ist überhaupt gar keine gute Idee, Pfingstmontag einen arbeitsfreien Tag zu haben. Denn dann machen sie ja keine Umsätze. Und es ist außerdem überhaupt gar keine gute Idee, diesen freien Tag ausgerechnet nach einem vorangegangenen langen Wochenende auch noch zu nehmen, nämlich Himmelfahrt. Ich habe den Artikel von einem Journalisten gefunden, der sagte, ja, also wenn wir Arbeitnehmer noch einen freien Tag bekommen, also dann bitteschön doch vielleicht im Juni. Und Pfingsten ist sowieso für die allermeisten Menschen völlig bedeutungslos. Es ist total klar, was wir Weihnachten feiern, da gibt es den Tannenbaum, da gibt es die Krippe, da gibt es Geschenke. Ja, und Ostern, ja, da kommt ja der Osterhase und wir suchen Ostereier. Aber Pfingsten? Welches Ritual verbindet ihr mit Pfingsten? Ich musste ziemlich lange nachdenken und dann bin ich drauf gekommen, dass die katholische und die evangelische Kirche Pfingsten zum Beispiel ganz deutlich in ihrem Gottesdienst werden lassen durch eine bestimmte Farbe. Deshalb bin ich quasi die wandelnde liturgische Farbe heute. Ich habe nämlich Rot an. Rot ist die Farbe, die für dieses Fest steht. Rot ist ein Symbol für Feuer, Leben, Liebe, Freude. Aber das kann es ja auch nicht sein, nur eine Farbe. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Pfingstfest? Und wie können wir das überhaupt feiern? Das habe ich mich gefragt. Und ich will euch jetzt mit hineinnehmen in diese Pfingstgeschichte. Die finden wir in der Apostelgeschichte von Lukas, der hat sie aufgeschrieben. Und als der Pfingsttag gekommen war, da waren die Jünger und Jüngerinnen alle an einem Ort. Und es geschah ganz plötzlich ein Brausen von Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge aufgeregt zusammen, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind diese alle, die da reden, nicht aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Ha, sie sind voll von süßem Wein. Ich bete. Herr, dein Wort, das ist wie ein Licht für unser Leben. Und wir bitten dich darum, dass du uns dein Wort heute aufschließt. Amen. Und als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beieinander. Ich habe ein Bild gefunden von einem Künstler. Vielleicht könnt ihr das einmal einblenden. Der Künstler heißt Thomas Zacharias und ist um 1977 entstanden. Ist das nicht da? Oh, schade, nicht im Ordner. Gut, dann muss ich euch so mit reinnehmen in die Gedanken. Der Pfingsttag, was ist denn das, was da gekommen ist? Wieso waren die Leute beisammen? Die Jünger und Jüngerinnen hatten von Jesus den Auftrag bekommen, bleibt in Jerusalem. Das war die Ansage nach Himmelfahrt. Bleibt in Jerusalem, wartet da, bis die Verheißung des Vaters sich erfüllt. Er wird euch einen Beistand und Tröster schicken. Und so waren sie nun da. Und nicht nur allein aus diesem Grund, denn Juden aus der ganzen ihnen bekannten Welt feierten dort das jüdische Pfingstfest, Schafott. Das jüdische Pfingstfest hat zwei Beweggründe. Zum einen erinnerte es an den zweiten Empfang der 10 Gebote. Da war es so gewesen im Alten Testament, dass Mose von Gott die 10 Gebote auf dem Berg Sinai diktiert bekommen hat. Er hat sie ganz eifrig auf 2 Tafeln geschrieben. Er kam runter vom Berg und in der Zwischenzeit hatte das Volk Israel sich gedacht, ach, das ist uns so ein bisschen wenig, wir brauchen Gott, den wir anfassen und ansehen können, also alles Gold zusammen, wir schmelzen mal so ein goldenes Kalb, da haben wir unseren Gott. Mose kam also runter und wurde so wütend, dass er beide Tafeln nahm und zerschmetterte. Nachdem das Volk Israel Buße getan hatte, brauchten sie aber neue Gebote, nochmal. Mose ist also wieder auf den Berg gestiegen, hat wieder die 10 Gebote von Gott empfangen und nochmal auf Tafeln geschrieben. Und an dieses Ereignis erinnert dieses Fest. Und es gibt ein besonderes Ritual bei den Juden. Und zwar werden an diesem Tag ganz viel Milch getrunken und Milchprodukte gegessen. Käsekuchen vielleicht oder was gibt es noch für Milchprodukte? Quark. Ne? Und zwar erinnert es sie daran, dass Kinder, kleine Säuglinge, ganz gierig die Milch ihrer Mutter trinken. Und so ist ihre Vorstellung, so sollen sie Gottes Wort in sich aufnehmen. Das, was ihnen bekannt ist. Fand ich ein ganz tolles Bild. Es gibt noch einen zweiten Beweggrund für dieses Fest. Und zwar fällt in diese Zeit das Erntefest in Israel, Weizenernte. Und das fand ich auch sehr spannend. Ich mache mal einen kleinen Vorgriff. Als Ergebnis des Pfingstfestes passiert es ja nachher, dass 3000 Menschen zum Glauben kommen. Da habe ich gedacht, das ist ja echt eine Riesenernte. Wahnsinn. So weit sind wir aber noch nicht. Wir sind mit den Jüngern in einem Haus. Es waren 120, so steht es in der Apostelgeschichte. Ich habe gedacht, es ist ganz schön eng gewesen, bestimmt. Und dann passiert es plötzlich. Ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, erfüllt das ganze Haus. Sie erleben, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. Nicht leise wie ein Wind, sondern mit einem mächtigen Geräusch. Und das Rauschen, das kam nicht von irgendwoher, das kam für sie ganz eindeutig vom Himmel. Also ich habe es überlegt, vielleicht also gar nicht aus der uns umgebenden Erdatmosphäre, sondern eindeutig von woanders. Und wenn ich mir so vorstelle, bei uns zu Hause, wenn da mal der Wind durchweht, dann muss ich schon alle Fenster und Türen aufhaben, damit es so richtig stürmt. Bei den Jüngern passierte das einfach so. Das muss sehr eindrücklich gewesen sein. Und es muss sie noch mehr beeindruckt haben, dass dieser Geist Gottes nicht an ein heiliges Gebäude gebunden war, sondern in ein ganz normales Wohnhaus gekommen ist, zu ihnen. Und dann zeigt sich der Geist. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Sich zerteilend, das meint sich verteilend. Es gab eine persönliche Zuwendung an jeden Einzelnen und jede Einzelne. Nicht etwa nur die Apostel, also die Amtsträger, die besonders Gläubigen bekamen was ab. Nein, alle, die dort waren. Und dazu gehörten Männer und Frauen. Dazu gehörten Handwerker, dazu gehörten auch Mütter. Dazu gehörten Leute, die höhere Aufgaben tun konnten. Alle, für jeden Einzelnen kam der Heilige Geist. Und das Bild Feuer hat in mir so eine Fantasie hochgebracht von, da kam Wärme. Das war vielleicht auch reinigend, wenn ich mich richtig erinnere. So in der Stahlindustrie reinigt man im Feuer Metall. Ist das richtig? Ja, danke. Genau. Es war eine unwiderstehliche Kraft. Ich erinnere mich daran, dass wir vor einiger Zeit mit unseren Kindern Lagerfeuer zu Hause gemacht haben. Was da für eine Wärmeentwicklung ist, ist unglaublich. Und manchmal, wenn man ein größeres Feuer macht, so zu Ostern, dann kann man so richtig diese Feuerzungen auch sehen, die da züngeln und hochflammen. So kraftvoll und machtvoll. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Jetzt muss das Mikro einmal hier justiert werden. Ah, okay. Ich habe in den griechischen Text mal geguckt und da ist Luther ein bisschen ungenau in seiner Übersetzung. Er hat nämlich geschrieben, sie fingen an zu predigen. Das steht da gar nicht. Da steht ein griechisches Wort, das heißt lalein und das heißt reden. Ich hätte mir das auch irgendwie nicht vorstellen können, wie 120 Leute gleichzeitig anfangen zu predigen. Da kann man ja sein eigenes Wort gar nicht verstehen. Wie soll man denn dazuhören? Nein, diese Menschen fingen an zu reden in anderen Sprachen. Sprachen, die sie nicht kannten. Sprachen, die ihnen der Heilige Geist einfach so eingab in ihr Herz. Und sie sprachen von den großen Taten Gottes. Also sie haben keine Predigt gehalten, wo ein Text ausgelegt wurde, sondern sie haben Gott gelobt, sie haben ihm gedankt, ganz laut, sodass es alle hören konnten, draußen. Denn da kamen sie, die ganzen Juden, die zum Fest versammelt waren. Und bei Luther steht die Judengenossen, also Menschen, die nicht von Geburt an zum jüdischen Glauben dazugehörten, sondern aus anderen Völkern stammten und dann Juden wurden. Die kamen alle angerannt, denn dieses Brausen, das war so gewaltig, dass man das überhaupt nicht übersehen konnte, mitten in dieser wuseligen Festgesellschaft. Und die kamen und waren ganz bestürzt, sagt Luther, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Pfingsten ist nicht nur ein Sprachwunder, wo die Jünger auf einmal in fremden Sprachen sprechen, sondern Pfingsten ist auch ein Hörwunder. Denn das war so, dass, ich sage jetzt mal einen Namen von einem Jünger, Thomas sprach in dieser Sprache des Heiligen Geistes und die Kreter hörten ihn auf ihrer Sprache, die Ägypter hörten Persisch, richtig? Nein, Farsi, Arabisch, danke. Die Ägypter hörten Arabisch. Und die Leute aus Pamphylien, ich weiß gar nicht, was die für eine Sprache hatten. Also Thomas sprach und der Heilige Geist legte die Sprache den Menschen, die da waren, in ihrer jeweiligen Muttersprache aus. Also ein Sprach- und ein Hörwunder. Und in diesem Moment hat Gott etwas repariert, was ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte irgendwann mal kaputt gegangen ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da hatten die Menschen gedacht, so, wir sind groß, wir sind stark, wir sind was, das müssen wir aller Welt zeigen. Also wir bauen diesen riesigen Turm. Das hat Gott gar nicht gefallen. Denn Gott ist derjenige, der groß und stark und mächtig und heilig ist. Und daraufhin hat er die Einmütigkeit, die Einsprachigkeit dieser Menschen zerstört, indem er ihnen andere Sprachen gab und sie einander nicht mehr verstehen konnten. Das repariert Gott Pfingsten. Wir sind jetzt hineingenommen in eine ganz große Gemeinschaft, wo wir einander verstehen können durch den Heiligen Geist. Und im Pfingstgeschehen liegt auch der Beginn der Mission, das heißt der Verkündigung des Evangeliums und der Impuls, dass alle Menschen auf der Welt in ihrer eigenen Sprache Gottes Wort hören und verstehen sollen. Die dort anwesenden Juden, die das alles so wahrnahmen und hörten, taten etwas, was jeder von uns auch getan hätte. Ich würde das so von mir behaupten, erstmal zu suchen nach einer natürlichen Erklärung für dieses übernatürliche Phänomen. Was ist denn da? Ja, die müssen ja betrunken gewesen sein. Alles klar. Ja, das klappt nur leider nicht, denn es war dieses Pfingstfest und es war 9 Uhr morgens. Und die ganz frommen Juden, die hatten die Nacht über die Heiligen Schriften studiert und die hatten Milch getrunken. Also da war kein Alkohol im Spiel. Ausschlusskriterium. Aber die Zuschauer und die Zuhörer waren total verwirrt und konnten nicht herausfinden, was passiert war. Und dann kam die Stunde von Petrus. Petrus hat ihnen das erklärt. Er hat ihnen erklärt, was Pfingsten passiert ist. Dass Gott mitten in dieser doch bleibenden Sprachverschiedenheit aber uns eine Einigkeit schenkt. Dass wir plötzlich als Gemeinschaft zusammenstehen. Und er hat sie darauf hingewiesen, dass das auch schon im Alten Testament stand. Beim Propheten Joel, da steht nämlich, und in den letzten Tagen, da wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich werde wunderbare Zeichen wirken. Mit dem Pfingsttag ist das Zeitalter des Heiligen Geistes angebrochen. Der Heilige Geist war schon vorher aktiv, ganz klar. In der Schöpfung, da können wir das lesen. Aber zur Zeit des Alten Testamentes war es so, dass nur ganz besondere Menschen diesen Heiligen Geist bekamen. Das waren die Propheten und das waren die Könige. Aber jetzt bekamen alle ihn. Ohne Ansehen von Beruf, ohne Ansehen von Glaubenskraft und Stärke, ohne Ansehen des Geschlechts, ohne Ansehen des Alters. Alle bekamen ihn. Jeder soll zu Gottes Volk gehören. Jeder soll zu Gottes Volk gehören und jeder soll die Kraft haben, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Vorher waren diese Menschen, die sich da am Pfingstfest versammelt hatten, Menschen mit jüdischen Hoffnungen und jüdischen Erwartungen. Und als dieser Heilige Geist gekommen ist, da entstand die erste Gemeinschaft von Christen. Die Jünger lernen in den darauffolgenden Wochen und Monaten, wenn ihr so die Apostelgeschichte weiterlest, dass der Heilige Geist eine Person ist, voller Kraft, die sie befähigt, das Evangelium von Jerusalem nach Samarien bis ans damalige Ende der Welt, nämlich Rom, weiterzubringen. Hier habe ich einen kleinen Zwischenstopp gemacht und gedacht, so jetzt nochmal zur Ausgangsforderung, schafft den Pfingstmontag ab. Also aus weltlicher Sicht kann ich das gut verstehen. Auch wenn ich mir so Unternehmer angucke, da kann ich das verstehen. Leute, die sagen, ich habe da überhaupt gar keine Beziehung zu diesem Fest. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber als Christin würde ich sagen, das müssen wir feiern. Denn Pfingsten ist einmalig. Das kommt nicht nochmal wieder. Das ist genauso einmalig wie Weihnachten. Das ist genauso einmalig wie Karfreitag. Genauso einmalig wie Ostern. Es ist einmalig und es wirkt bis heute. Wir leben jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes, nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb ist es auch so bedeutsam, dass wir den Heiligen Geist nicht einfach nur als Kraft kennenlernen, sondern als Person, so wie Jesus ganz real ist. So ist auch der Heilige Geist real, das hat Jesus gesagt. Gott, der Vater, der wird euch den Tröster schenken, den Beistand. Und das erfahren die Jünger. Sie erfahren, dass der Heilige Geist zu ihnen sprechen kann. Sie erfahren, dass der Heilige Geist sie führt. Da waren einige Jünger unterwegs und sollten in Dörfern von Jesus erzählen. Und in der Bibel, in der Apostelgeschichte steht, der Heilige Geist hat sie dann woanders hingeführt. Weil vielleicht in dem Dorf klar war, da wird das Evangelium nicht auf offene Herzen treffen. Man kann den Heiligen Geist sogar belügen und man kann sich auch gegen den Heiligen Geist stellen. Was bewirkt der Heilige Geist? Seit jenem Tag hat der Heilige Geist nicht aufgehört und ist auf ganz vielfältige Art und Weise lebendig und ganz mächtig, auch bei uns in der Gemeinde. Ich weiß aus Gesprächen, dass in den Hauskreisen, die wir hier haben, ihr euch darüber austauscht, was ihr mit Gott, was ihr mit dem Heiligen Geist in eurem Leben erlebt. Und da sind ganz wunderbare Sachen dabei, die euch stärken, die euch trösten, ermutigen. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir Gott besser kennenlernen können, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir Teil von einer großen Familie sind und dass wir Fähigkeiten geschenkt bekommen, die wir vorher noch nicht hatten. Und der Heilige Geist macht uns auch aufmerksam auf Fehlverhalten. Also wenn eine Störung zwischen Gott und uns gekommen ist durch unser Verhalten oder eine Störung zu einem anderen, dann zeigt uns der Heilige Geist das ganz deutlich. Ich habe vor einiger Zeit ein Telefonat gehabt, was für mich nochmal ganz eindrücklich war, wie Gottes Geist wirkt. Ich hatte einen Vormittag frei und irgendwie kam mir in den Sinn, Mensch, ruf doch mal diese Person an. Da habe ich gedacht, gut, mit der habe ich jetzt auch schon länger nicht telefoniert, mal hören, wie es ihr geht, ich rufe mal an. Ich habe sie angerufen, wir haben miteinander gesprochen und dann sagte sie auf einmal, weißt du was, ich bin gerade nach Hause gekommen und mir ging es so schlecht. Ich habe mich so einsam gefühlt und so entmutigt und ich habe gebetet, Gott, bitte mach, dass jetzt jemand anruft. Wir haben beide den Hörer in der Hand gehabt. Ich war total baff vor Staunen und meine Freundin, nehme ich an, auch. So wirkt der Heilige Geist, ganz unspektakulär. Er treibt uns dazu, mit jemandem Gespräch zu suchen zum Beispiel. Der Heilige Geist und ich. Der Heilige Geist will in meinem Leben eine ganze Menge in Bewegung setzen. Wir haben das hier gesehen. Aus dieser doch sehr verstaubten, unscheinbaren Dose kommt eine ganze Menge heraus. Und das, was wir geschenkt bekommen, ist genauso voll und viel und großartig und verschieden wie diese Rasierschaummasse. Der Heilige Geist will aus dir und aus mir die Person zum Vorschein kommen lassen, die schon Gott von Anfang an sich erdacht hatte. In der Bibel steht, Gott hat dich geschaffen. Der kannte dich schon, als du im Leib von deiner Mutter so langsam herangewachsen bist. Und Gott hatte einen Plan, welche Fähigkeiten er dir mitgibt, was für einen Charakter, welche Augenfarbe du hast. Und Gott will das alles zum Vorschein kommen lassen, was noch in dir verborgen ist. Ich springe sehr darauf an, wenn ich von der Werbung animiert werde, so wieder was für meinen Körper zu tun. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wer ist denn so alles beim Sport oder im Fitnessstudio? Ah, so ein paar, genau. Also wir können unseren äußeren Menschen trainieren, altersbedingt mal mehr, mal weniger, und ihn gut aussehen lassen, für uns gefühlt gut aussehen lassen. Durch Sport. Wir können ihn aber auch formen durch Essen, Trinken, Schlaf oder zu wenig Schlaf. Aber wie forme ich denn meinen inneren Menschen? Meinen inneren Menschen, den forme ich durch das, was ich lese, höre, rieche, denke, schmecke, fühle. Mit allen Sinnen wird er geformt. Und der Heilige Geist ist es, der mich, meinen inneren Menschen, über all diese verschiedenen Möglichkeiten erreichen möchte, formen will. Das ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess, so wie jetzt im Frühling, wenn ihr einen Garten habt oder einen Balkonkasten, ihr setzt einen Samen rein, der fängt an zu wachsen. Die Wurzeln verzweigen sich in der Erde und irgendwann kommt die große Blüte raus. Der Heilige Geist will, dass wir wachsen, zu Gott hin wachsen. Aber es ist auch noch ein zweites. Denn beim Wachstum, da geht es nicht allein um mich, nicht allein um dich, sondern Wachstum, da geht es immer um ein Damit, um einen Zweck. Gott möchte, dass ich wachse, damit ich innerlich größer werde und damit Gott größer wird. Damit ich Teil eines Rettungsplans werde, nämlich Gottes Rettungsplan für diese Welt. Damit ich zum Segen werde für die Menschen in meinem Umfeld, indem ich ihnen auf unterschiedliche Art und Weise von Gott erzähle. Wie kann denn das passieren? Welche Möglichkeiten hat der Heilige Geist, andere durch mich zu erreichen? Welche Möglichkeiten hat der Heilige Geist, mich zu erreichen, zu mir zu sprechen? Ich habe ein Buch gelesen, zumindest angefangen, von John Ortberg, einem amerikanischen Theologen, der erzählte von einer Frage, die ihm immer wieder begegnet. Und ich habe das gelesen und dachte, jo, die habe ich auch schon gehört. Diese Frage lautet: Wie steht's denn um dein geistliches Leben? Wir hatten das gehört. Also ich habe das schon mal gehört. Ich auch. Das ist so eine tolle Frage. Das Erste, was mir einfällt, ist, habe ich genug Bibel gelesen? Habe ich genug gebetet? Habe ich denn genug gegeben? Vielleicht von meinem Geld? Es fallen mir gleich irgendwelche religiösen Aktivitäten ein, die mich im schlechten Licht dastehen lassen. Denn ja, leider lese ich zu selten in der Bibel, leider bete ich auch zu wenig für meine Maßstäbe oder das, was ich denke, was ich tun müsste. Und John Ortberg ist einem älteren Mann irgendwann mal begegnet, den er für sich als ziemlich weise, lebensklug eingeschätzt hat. Und den hat er schlicht und ergreifend erfragt, sag mal, wie würdest du denn darauf antworten? Und da sagte dieser Mann, diese Frage würde ich mir so gar nicht stellen. Weißt du, welche Frage ich mir stelle? Was der Maßstab für mich ist, um zu erkennen, wie viel Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben aktiv ist? Meine Fragen lauten: Wie leicht lasse ich mich in letzter Zeit entmutigen? Wie leicht bin ich in letzter Zeit gereizt? Wie leicht lasse ich mich in letzter Zeit entmutigen? Wie leicht bin ich in letzter Zeit gereizt? Da musste ich drüber nachdenken. Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Also wenn der Heilige Geist mir sagt, wenn Jesus mir sagt, wir als Christen empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, damit sich die Welt um uns herum positiv verändert, indem wir durch unsere Möglichkeiten ihnen von Gott weitererzählen, dann hat das eine ganze Menge mit mir und dem Heiligen Geist zu tun. Dann kann ich sehr gut daran messen, wie sieht es eigentlich aus? Wie ist der Kontakt? Lebe ich aus dieser unerschöpflichen Fülle? Guck nochmal her, ne? So viel ist das. Was mich begeistert hat, ist, dass der Heilige Geist nicht nur eingeschränkt ist auf Bibellesen und Gebet. Wie klein wäre Gott denn dann, wenn nur durch Bibellesen und Gebet der Heilige Geist zu uns sprechen könnte? Und wie gelackmeiert wäre ich, wenn ich nicht die Zeit dazu habe, jede Woche regelmäßig das zu tun? Der Heilige Geist hat viel mehr Möglichkeiten und ich zähle euch mal einige auf. Vielleicht entdeckt ihr euch darin wieder. Der Heilige Geist kann sich uns durch die Natur offenbaren. Ich habe mal als junge Studentin ein Erlebnis gehabt, das werde ich bis heute nicht vergessen, dieses Gefühl. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, in der ich studiert habe, und es war Frühling und alles blühte. Es war relativ früh am Morgen. Ich habe die Amseln gehört, ich habe die Eichhörnchen klettern sehen und ich war auf einmal so geflasht von dieser Fülle, von dieser Schöpfung, dass ich auf dem Fahrrad gesessen habe. Ich habe den Lenker losgelassen, bin freihändig gefahren und ich musste einfach ein Lied singen. Ich musste Gott einfach sagen, boah, das ist so großartig gerade. Und dieses Gefühl kommt immer wieder mal hoch, wenn ich gerade im Frühling mir diese Natur da angucke. Der Heilige Geist wirkt auch durch Freundschaften, die ich eingehe. Der Heilige Geist kann auch wirken in den Zeiten, wo ich allein bin. Der Heilige Geist kann wirken, wenn ich diene, wenn ich die Augen offen habe und sehe, da braucht ein anderer was, dann ist der Heilige Geist aktiv. Der Heilige Geist kann auch durch Lernen wirken. Ich weiß nicht, ob die Kinder das jetzt gerne hören würden, aber es ist tatsächlich möglich. Und der Heilige Geist kann uns auch durch die Kunst nahe kommen. Vielleicht seid ihr künstlerisch veranlagt und könnt euren Gefühlen, eurem Glauben am besten Ausdruck verleihen, indem ihr malt oder tanzt oder singt. All das kommt vom Heiligen Geist. Auch die kleinen Gruppen, die Familiengruppen, die Hauskreise, die wir haben, sind gesegnet, stehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wenn wir feiern, dann ist der Heilige Geist mitten unter uns. In langen Gesprächen, im Lachen, in der Ruhe oder auch im Engagement für wichtige Anliegen. Wir haben einige Leute, denen ist Mission ganz, ganz wichtig. Wir haben einige Leute, denen ist es ganz wichtig, die Menschen, die als Geflüchtete hierher gekommen sind, zu begrüßen, aufzunehmen und ihnen eine neue Heimat zu geben. In all diesem wirkt der Heilige Geist heute, jetzt in unserer Gemeinde. Und das finde ich unglaublich wunderbar. Also, wer den Heiligen Geist hat, geistliches Leben hat, der empfängt Kraft, um die Welt positiv zu verändern. In meiner Konfirmandenzeit hat mir unser Pastor damals ein Gedicht aus dem 13. Jahrhundert mitgegeben. Das möchte ich euch abschließend einmal vortragen. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit voll zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Er hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten und Worten geschrieben. Jeder Christ kann den Heiligen Geist empfangen. Jeder Christ kann sich vom Heiligen Geist füllen lassen. Aber es ist so, dass nicht jeder immer mit ihm erfüllt ist. Dass es Blockaden in unserem Leben gibt, die es dem Heiligen Geist erschweren, richtig kraftvoll zu wirken. Jesus sagt dazu, wenn ihr solche Blockaden habt, dann tut Folgendes. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und dieses Angebot machen wir euch am Ende des Gottesdienstes. Wer sagt, ja, ich will das im Glauben annehmen, dass der Heilige Geist eine Person ist voller Kraft, der kann im Anschluss an den Gottesdienst gerne nach vorne kommen. Wir beten mit euch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Jesus.